Bei mir auf dem Jonas Summit ist jetzt Elisabeth Lorange, einer der prägenden Köpfe der deutschen KI-Szene und Technologiewirtschaft. Elisabeth ist Partnerin bei Deloitte, regelmäßig bei Vorträgen rund um die Themen Cloud, KI und digitale Souveränität zu hören und hat mit Tech und Tales auch ihren eigenen Podcast. Hallo Elisabeth.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du sitzt ja gleich auf einem Panel mit der Überschrift Künstliche Intelligenz und digitale Souveränität. Wie bleibt oder wird Europa unabhängig? Ja, wo steht denn Europa im Moment?
Europa ist auf der einen Seite noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben nicht an der großen Entwicklung der großen Modelle teilgenommen. Wir hatten dafür nicht das Kapital, es fehlte die Kapitalkultur. Aber wir haben sehr gute Wissenschaftler, wir haben ein sehr breites Ausbildungssystem. Das heißt, perspektivisch werden wir viele ITler, heißt das ja auf Deutsch, graduieren und haben dennoch Chance, glaube ich, an dem ganzen AI-Game teilzunehmen. Insbesondere, weil ich glaube, dass die Zukunft nicht unbedingt in den LLMs liegt, also sicherlich auch, aber wir werden, um AGI zu erreichen, garantiert eine andere Technologie sozusagen brauchen, andere Modelle brauchen und dafür werden wir auch andere Daten brauchen. Und ich denke, dass wir eher Daten aus der physischen Welt nehmen werden, das heißt Daten, die aus der autonomen Autofahrt zum Beispiel gewonnen werden und von Robotern und so weiter. Das heißt, das Game ist noch lange nicht zu Ende. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man an Unternehmen oder an Modellen wie DeepSeek oder auch an Black Forest Labs, dass der Einstieg in das Spiel sozusagen durchaus möglich ist, wenn man andere Architekturen baut, wenn man smartere Modelle baut, aus Notwendigkeit heraus quasi. Weil beide Unternehmen hatten nicht das Funding oder nicht die Ressourcen, die amerikanischen Modelle hatten. Daher, ich glaube, es ist möglich. Wir müssen nur nicht aufgeben.
Jetzt ist Black Forest Lab ja auch ein Unternehmen, das beispielsweise mit anderen großen US-Playern mittlerweile zusammenarbeitet. Mit X gibt es da ja eine Kooperation. Haben wir denn in Deutschland heute schon große Player im KI-Umfeld, von denen man sagen kann, okay, das könnte eine größere Nummer werden?
Naja, es gibt auf der Applikationsebene sicherlich Parloa, es gibt Cognigy, es gibt Black Forest Labs, es gibt einige kleinere Unternehmen, auch gerade im Defense-Bereich zum Beispiel gibt es auch welche, die Dual-Use viel machen. Das heißt, die können ganz anders entwickeln. Also sicherlich gibt es auf der Ebene viele. Wenn man sich die Wertschöpfung der künstlichen Intelligenz in vier Ebenen vorstellt, dann gibt es die auf der einen Seite die Chips, dann gibt es die Rechenzentren und die Foundational Models und als letzte Ebene die Applikationsebene. Und in den ersten dreien, glaube ich, wird es sehr schwer sein für uns, also auf der Datencenter-Ebene vielleicht noch, aber bei den Foundational Models sicherlich nicht so. Das heißt, in der letzten Ebene aber haben wir durchaus Chance und das liegt auch daran, dass Deutschland sehr gut in der Anwendung von künstlicher Intelligenz ist. Wir sind tatsächlich in der Anwendung auf Managementseite weltmarktführend oder weltführend, weil bei uns einfach die Leute recht schnell angefangen haben, die Produkte zu nutzen und KI in den Unternehmen einzuführen. So, das heißt, ich glaube schon, dass die Chance da ist. Es wird nur ein bisschen dauern auf der einen Seite und wir müssen natürlich investieren, wir müssen das Ökosystem stärken, wir müssen es weiter ausbauen. Also über Nacht wird es nicht passieren und es ist auch nicht von alleine, aber wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, dann haben wir eine Chance, glaube ich.
Was brauchen wir denn, damit es erfolgreich wird? Kann das die Industrie alleine stemmen oder wo muss beispielsweise auch die Politik, sei es jetzt die deutsche oder die europäische, unterstützen?
Also ich glaube, ein falscher Gedanke oder eine Fehlannahme ist, dass diese überschwängliche Regulatorik immer aus Europa kommt, also aus Brüssel. Das heißt, natürlich ist DSGVO wahnsinnig nervig und hinderlich auch im Gründen von Unternehmen. AI Act ist sehr hinderlich im Bauen von AI-Unternehmen. Aber wenn wir uns das europäische Ausland angucken, sind andere Länder durchaus in der Lage, digitale Produkte zu bauen und digitale Bürokratie quasi zu haben. Also das heißt, wenn man nach Estland guckt zum Beispiel, die haben 1,36 Millionen Einwohner. Das ist ein bisschen kleiner fast als meine Heimatstadt Hamburg und haben in den letzten Jahren mehr als 10 Unicorns produziert. Ja? Und wir haben in Deutschland 30 Unicorns produziert im gleichen Zeitraum, obwohl wir 60 mal so viele Einwohner haben. Das heißt, wir sollten sehen, was wir innerhalb Deutschlands machen können, wie wir die Bürokratie quasi im Griff kriegen können. Das ist das Hauptproblem, um Unternehmen groß zu machen momentan in Deutschland und zu gründen überhaupt.
Jetzt haben wir ja seit der neuen Bundesregierung zum ersten Mal ein dezidiertes Digitalministerium. Denkst du, dass wir da in Deutschland auf dem richtigen Weg sind?
Na klar, ich glaube, Dorothee Bär gibt sich große Mühe, auch mit der Hightech-Agenda, die gerade gelauncht wurde, dass es sehr begrüßenswert, dass überhaupt etwas gemacht wird. Auch die verschiedenen Initiativen in Heilbronn, dann werden dort neue Ökosysteme geschaffen. Ich meine, das sind alles Dinge, die dringend notwendig sind. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den USA, dort ist das Silicon Valley 1937 oder also in den 30er Jahren, als es entstanden ist, auch nicht organisch entstanden. Das waren auch nicht die Märkte, die das geregelt haben, sondern es war die Regierung, die insbesondere Rüstungsunternehmen bzw. Defense gefördert hat. Also das war der Venture Capital, kam alles ins Valley, weil eben so viel Defense da war. Und Hewlett-Packard, ich glaube, die wurden 1937 gegründet. Das war eins der ersten Unternehmen. Und das ganze Ökosystem da nur gewachsen, weil die staatliche Subventionen hatten und nicht unbedingt, weil Investoren von außen kamen und die Unternehmen für so interessant befunden haben. Das heißt, die Annahme, dass es von alleine geht, stimmt eben nicht. Und deswegen denke ich, brauchen wir staatliche Förderung. Dieses Digitalministerium ist eine gute Sache, ist eine gute Idee, ist ein guter erster Schritt. Es ist immer von 0 auf 1 zu kommen, ist schwer, aber es ist jedenfalls besser als gar nichts.
Anderes Thema, da habe ich gerade eben auch mit unserem Produktvorstand und einem Kollegen von Hochtief gesprochen, dass ja jetzt seit einem guten halben Jahr durch das Land geistert sind die sogenannten AI Gigafactories, die Europäische Kommission ausschreiben will. Es gab ja Mitte des Jahres einen Call for Expression of Interest und wir rechnen damit, dass Ende diesen, Anfang nächsten Jahres dann wirklich die Ausschreibung kommt. Wie beurteilst du dieses Projekt, dass wir da wirklich riesige KI-Rechenzentren in Europa bauen sollen?
Ebenfalls genauso wie die Hightech-Agenda. Es ist immer noch besser als nichts. Es wird ein schwieriges Unterfangen werden aufgrund der Energiepreise. Wenn man in Deutschland sich die Kilowattstunden anguckt, dann liegen wir so um die 20 Cent. Wenn man sie nach Finnland schaut, dann sind es 9 Cent. Und das ist auch EU. Das heißt, im Prinzip kann man sich seine Cloud oder auch seine Rechenzentren zum Berechnen von künstlicher Intelligenz überall hinstellen. Es sollte vielleicht nicht zu weit weg sein, um nicht zu viel Latenz zu haben. Aber natürlich müssen die irgendwann möglichst in der Nähe von den kleinen neuen Ökosystemen sein, die hoffentlich gerade am Wachsen sind, wie zum Beispiel rund um die Turm in München, ja? Das ist, oder in Berlin, also das heißt dann in Brandenburg und so weiter. Ich glaube, dass wir dringend eine Souveränität brauchen auf technologischer Seite. Das heißt, wir brauchen eine souveräne Cloud, kostet es, was es wolle. Wir brauchen dringend souveräne KI, ebenfalls kostet es, was es wolle, weil wenn wir es nicht haben, verlieren wir die komplette Souveränität über unsere Informationen. Wir verlieren die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Informationen, Wissen zu kuratieren, Meinung zu kuratieren. Also alles, was in den LLMs, das ist ja letztlich ein Spiegel der Gesellschaft und vor allem momentan in den USA, weil die Trainingsdaten sind überwiegend amerikanisch, aber unsere Realität ist ja nicht so amerikanisch. Das heißt, wenn später die Schulen ihr Wissen kuratieren, basierend auf diesen LLMs und medizinische Diagnosen gefällt werden aufgrund der LLMs und der künstlichen Intelligenz und dann das gesamte, alles was drinsteckt quasi, das gesamte Wissen ist eben nur amerikanisch, dann verlieren wir irgendwann nicht nur unsere eigene Kultur, aber eben auch diese Wissenshoheit und das ist, glaube ich, nicht wünschenswert.
Digitale Souveränität ist ja heute hier auch das Hauptthema beim ganzen Jonos Summit. Aber die eine große Frage, die ja immer alle beschäftigt, ist, was ist denn digitale Souveränität tatsächlich? Wie sieht denn deine Definition aus? Du hast ja eben beim Thema KI diese vier Ebenen genannt, wo du sagst, eigentlich kann Europa nur auf der letzten, auf der Applikationsebene mitspielen. Was brauchen wir denn, um in einer Technologie tatsächlich souverän zu sein, aus deiner Sicht?
Ja, wir sollten Open-Source-Modelle nehmen und die mit unseren eigenen Informationen, eigenen Daten anreichern. Das heißt, es gibt sehr viel Domänenwissen, insbesondere in unserem Mittelstand. Und dieses Domänenwissen sollte zum Trainieren von eigenen kleinen Modellen genutzt werden. Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen eine Keynote gehalten bei einem typisch deutschen Mittelständler. Die sitzen in Süddeutschland. Das Unternehmen heißt DEEN. Die machen Blitzableiter. Ich habe mich noch nie in meinem Leben voll mit Blitzableitern beschäftigt. Aber dann eine Woche lang in der Tiefe tatsächlich. Und dieses Unternehmen hat ganz viel domänenspezifisches Wissen zu Blitzen. Also das heißt, die haben Wetterdaten, die sonst kein Mensch hat. Und die sind auch in den USA und die sind innerhalb des, man nennt es der Lightning Belt. Tatsächlich finde ist der Lightning Belt so rund um North Carolina, also an der gleichen Stelle, wo der Bible Belt ist, witzigerweise. Und dort sammeln sie halt Tag und Nacht Wetterdaten. Und wenn man diese Wetterdaten korreliert mit den öffentlichen verfügbaren Wetterdaten, mit deren eigenen Erfahrungsberichten und dann eben mit künstlicher Intelligenz, also mit spezifischen Modellen, könnten die Modelle und Applikationen bauen, die sonst keiner auf der Welt hat. Ja, die sind führend mit noch zwei, drei anderen Unternehmen in der Domäne. Das heißt, das ist symptomatisch für deutsche Unternehmen. Ja? Die haben sehr, sehr spezifische Daten zu sehr spezifischen Anwendungsfällen. Und die müssen wir nutzen, um dann Open-Source-Modelle darauf zu trainieren und dann irgendwann später quasi anzubieten. Also das ist die Industrie 2.0 meines Erachtens.
da habe ich tatsächlich auch ein schönes Beispiel, wo Jonas auch aktiv ist. Ich hatte so ein ähnlich lustiges Erlebnis im September. Da war ich nämlich zum allerersten Mal auf einer Messe, von der ich auch noch nie gehört habe, die Schweißen und Schneiden 2025.
Klingt super exciting.
Ja, war tatsächlich super spannend. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, mir alle Hallen anzugucken, aber es waren schon recht imposante, interessante Maschinen. Aber da ging es tatsächlich darum, dass wir mit der Industry Fusion 2.0 Foundation zusammen nämlich gerade den ersten digitalen Datenraum, Data Space, für die Industrie aufbauen, wo es genau darum geht, was du am Anfang auch sagtest. Wir haben eben viele Daten aus der Industrie, aus Maschinen, sensorische Daten, die eben wirklich zusammenzubringen und sinnvoll nutzbar zu machen. Und das sind tatsächlich Projekte, die schon laufen. Und da ist eben Deutschland, glaube ich, tatsächlich auch wirklich schon recht weit dabei.
Auf jeden Fall. Was ich begrüßenswert finden würde, wären einfach, ich will nicht sagen Zugeständnisse der Regierung, aber Möglichkeiten, dass große Clouds entweder subventioniert werden oder dass die Strompreise für die Clouds besser werden. Weil das ist eines der entscheidenden Faktoren. Und das nächste, was begrüßenswert wäre, wären, wenn deutsche Startups oder junge Unternehmen, die im Wachstum sind, quasi auch als Support oder Subventionierung der Bundesregierung Cloud-Zeiten bekommen könnten. Ich weiß noch selber, ich hatte ja selber ein KI-Startup und wir haben wahnsinnig viel Geld an die großen Hyperscaler jeden Monat überwiesen, um unsere Modelle zu berechnen, um die Abfragen in die Inferenz zu machen. Und das Ganze wäre wesentlich angenehmer gewesen, glaube ich, auch finanziell, wenn wir Unterstützung gehabt hätten an der Stelle. Und ich glaube, das wäre auch ein fairer Weg, so sowohl die Innovation als auch das Wachstum zu unterstützen. Weil die deutschen Unternehmen haben typischerweise das Problem, dass sie in der Wachstumsphase, also ab Series A, nicht genug Investoren finden und häufig abwandern. Ja, und diese finanzielle Belastung, die KI-Unternehmen haben, und das ist 90% der Kosten, gehen tatsächlich in Berechnungen, also in Cloud an der Stelle. Das könnte man damit mitigieren und es wäre von der Bundesregierung, glaube ich, ein fairer Weg, da den gesamten Bereich voranzutreiben.
Eine Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über Souveränität reden und dann beispielsweise noch Förderungen von der Regierung wollen, aber nochmal zurück, was heißt souverän? Das ist natürlich eine Diskussion, wo wir als Jonas auch eine sehr dezidierte Meinung haben. Aber Frage, kann eben ein Hyperscaler aus europäischer Sicht tatsächlich eine datensouveräne Lösung überhaupt anbieten?
Das ist eine juristische Frage, weil die haben ja immer den Cloud Act, der wie ein drakonisches Schwert über ihnen hängt. Das ist das Gesetzwerk aus den USA, das regelt, dass wenn Gefahr im Verzug ist quasi, also das heißt, wenn ein Terroranschlag droht oder etwas von der ähnlichen Schwere, dann darf die US-Regierung sich Zugang verschaffen zu den Daten, die bei den jeweiligen amerikanischen Unternehmen, egal wo sie sind in der Welt, halt über die Server laufen. So. Das Ganze kann man natürlich vermeiden, indem man seine Daten verschlüsselt, also Bring Your Own Key zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Maßnahmen. Aber das Ganze, das wird dann erschwert, wenn man zum Beispiel Dashboards sehen möchte und so weiter, weil dann kann man die Daten halt nicht wieder verschlüsselt über die Server laufen lassen. Das heißt, die Souveränität für große Hyperscaler sehe ich als schwierig an. Also man kann sicherlich Tochterunternehmen öffnen und so weiter und es gibt da verschachtelte Konstrukte. Ich kann das abschließend nicht bewerten, ne? Wie weit, das sind dann am Ende richterliche Entscheidungen, wer auch aus Seiten der USA, wie weit da dürfen die Tentakel der Gesetzeskrake sozusagen reichen. Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir lokale Anbieter haben, so wie Jonas zum Beispiel, die das lösen, das Problem. Ne?
Ich glaube, aus Unternehmenssicht wäre auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, über eine Multicloud-Strategie nachzudenken, dass ich eben nicht wenn ich heute eben bei einem Hyperscaler bin, dass ich mir halt überlege, kann ich meine Daten zumindest teilweise auch woanders hinlegen, kann ich sie spiegeln, wofür ich natürlich wieder auch entsprechend offene Schnittstellen brauche und gucken muss, dass mein bisheriger Anbieter keinen Vendor-Login versucht.
Korrekt. Also Vendor-Login, das ist immer der absolute Albtraum jedes Unternehmens, dass sie irgendwann in völlige Abhängigkeit geraten. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass viele Cloud-Anbieter andere Produkte mitverkaufen, wenn sie Cloud verkaufen. Und das ist für einige Unternehmen sehr attraktiv. Ja? Und das heißt, da ist es intern immer eine Abwägung, ob es ein allgemeines Geschäftsrisiko ist, ob das der Cloud-Act mal irgendwann einschlägig wird, dafür bekommen sie ganz viele andere Produkte for free. Oder ist ihnen eben die Souveränität so wichtig, dass sie sich ihre GPUs in den Keller stellen? Also es gibt davon bis, ehrlich gesagt. Es gibt einige wirklich, die bauen sich kleine Datencenter in den Keller und lassen die dann irgendwie selbst runterkühlen und fahren zu Nvidia und kaufen sich H100s momentan oder B200s, egal. Aber ultimativ ist es so, dass wir eigentlich, also es kann ja nicht sein, dass wir auf europäischer Ebene das nicht liefern können.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage zu zwei Schlagwörtern, die jetzt auch schon seit Monaten bis sogar über einem Jahr herumlaufen bei uns, nämlich der Eurostack und der Deutschlandstack. Also Eurostack gab es zuerst, ich glaube seit September vor einem Jahr kam der aus Brüssel als Konzept. Also sprich, wie kann ich einen Technologiestack aufbauen, auf dem möglichst alle Ebenen irgendwie unabhängig werden. Jetzt gerade letzte Woche hat sich, glaube ich, auch Eurostack in Deutschland als Verein gegründet zum ersten Mal. Der Deutschland-Stack war erstmal ein Begriff, der, glaube ich, im Koalitionsvertrag drin stand, ohne dass man ihn weiter spezifiziert hat. Der gewinnt jetzt langsam auch an Fahrt an. Denkst du, das sind richtige Ansätze, um tatsächlich zu mehr Souveränität zu kommen für Europa?
Also das ist ein hehres Unterfangen, mit den größten Unternehmen der Welt konkurrieren zu wollen und bessere quasi Produkte zu bauen als die. Also die Produkte, die es gibt momentan, die sind schon wirklich das Sicherste und Beste, was es gibt. Die Frage ist nur, inwieweit man das alles auch auf amerikanischen Servern laufen lassen möchte. Ich glaube, das ist die andere Komponente. Ich denke, es wird sehr schwer sein, so einen kompletten Eurostack oder auch Germany-Stack, wie auch immer, zu bauen, wenn man nicht alles irgendwie auf Linux laufen lassen möchte. Aber es gibt schon erste Bestrebungen, erste Behörden, die in Open-Source-Software tatsächlich arbeiten. Das heißt, klar, wir werden davon iterieren und gucken, wo die Reise hingeht. Aber die Grundidee, dass wir eigene Dinge bauen, die ist natürlich nicht schlecht.
Wobei ich ein bisschen widersprechen würde, du sagst, die sind alle so sicher und ich glaube schon, dass wir in Deutschland und Europa schon eine Reihe von Lösungen haben, die an der Sicherheit den Hyperscaler nichts nachstehen. Also wenn ich jetzt unsere Cloud anschaue, wir haben auch andere Wettbewerber in Deutschland, in Europa, in Frankreich gibt es große Cloud-Player. Ich glaube.
Ich meinte nicht Cloud, ich meinte die Software, die da, die Software, die damit zusammenhängt. Cloud auf jeden Fall. Also das ist nicht, da habe ich gar keine, also das, ich will nicht sagen, ist ja auch nicht so kompliziert, aber das ist ja eher ein Hardware-Spiel. Mhm. Also sicherlich habt ihr sicherlich Software mit dabei, um das Ganze zu orchestrieren, aber ich meine die normalen großen Softwareanbieter. Ja.
Wobei wir haben heute gerade hier auf dem Summit Jonas Nextcloud Workspace vorgestellt, als quasi offene europäische, souveräne Office-Alternative. Mhm. Das Produkt wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln, aber ich glaube, das ist ein Zeichen. Es gibt Lösungen, auch beim Thema Deutschland-Stack sind wir auch gerade mit zahlreichen Partnern im Gespräch. Also einer, der hier, schaue ich gerade von unserem Podcast-Tisch drauf, ist SUSE Linux, mit dem wir zusammenarbeiten. Also ich glaube schon, wir haben da einiges zu bieten. Und was eben gesagt, wenn es nicht gerade auf Linux läuft, ich meine, Linux kommt aus Europa und auch bei den Hyperscalern, glaube ich, stehen überwiegend die Linux-Kisten im Rechenzentrumskeller.
Du, so ist es nicht. Ne? Ich finde, das sind alles wunderbar gut funktionierende, vor allem stabile Systeme. Ja? Andere und die anderen Systeme, die alle haben, die crashen dauernd. Nur das Problem ist die Durchdringung sozusagen. Also das heißt, wenn alle Unternehmen auf einem oder auf einem anderen System laufen, dann wird es wahnsinnig schwer, sich in dem Kontext durchzusetzen. Und vor allen Dingen insbesondere in Deutschland. In Deutschland kaufen die das Procurement und so weiter, die kaufen Software für die nächsten 10 Jahre ein. Und da wird nicht davon abgewichen. Also das heißt, das ist einfach hat eine hohe Komplexität dann, ja, sich da, also komplett Systeme umzustellen und diese Transformationen zu machen.
Wobei unsere Experten eigentlich sagen, oft ist es eher ein Problem der Menschen und der Köpfe, denn viele Sachen kann ich umstellen und migrieren, weil ich eben beispielsweise bei einem Office-Produkt habe ich jetzt diesen Wendelogin nicht mehr, weil ich mittlerweile überall eigentlich offene Formate habe, sondern ich glaube, da ist eher die Herausforderung, wenn ich jetzt auch gerade so an Behörden denke, dass eben viele Leute einfach nicht auf ihre gewohnte Software verzichten wollen. Und vielleicht müssen wir da auch irgendwo ansetzen. Einfach den Leuten, also man, das geht alles. Also ich überlege, ich habe mal angefangen mit Lotus Notes als Mailprogramm. Dann war der Umstieg auf Outlook eine Riesenstelle. Dann kam irgendwann Google Mail. Und warum soll jetzt nicht ein Nextcloud, ein Open Exchange oder was anderes auch funktionieren?
Prinzipiell ja, aber Organisationen sind immer Menschen. Also das heißt, es ist immer auch KI-Adoption und so weiter. Das ist alles ein Problem. Was heißt ein Problem? Aber es ist halt eine Frage der Menschen. Was möchten die? Und danach muss man sich dann am Ende auch richten. Und ich glaube, viele Mitarbeiter oder auch viele Menschen grundsätzlich sind momentan schon überfordert mit dem Status quo. Ja? Das heißt, wir werden alle bombardiert mit neuen Tools, mit neuen Applikationen, mit neuer Software grundsätzlich. Alle müssen permanent neue Dinge lernen. Alle setzen sich gerade mit künstlicher Intelligenz auseinander. Ich glaube, es ist einfach sehr schwer, dass da ein Wandel herbeizuführen auf der Seite. Ich denke aber, und das ist wirklich, wenn Produkte kommen, die eine bessere UX/UI haben als die existierenden Mail-Programme, Textverarbeitungsprogramme, dann wird jeder sofort umspringen. Und ich kenne ehrlich gesagt wenige, die komplett zufrieden sind mit den jeweiligen Lösungen. Ja, also es gibt Lösungen, die sind sehr instabil, es gibt Lösungen, die sind nicht kompatibel und so weiter. Wenn es wirklich Produkte gibt, die das alles abdecken. Ja, ich habe alle Mail-Programme, die es gibt auf dieser Welt und ich bin mit keinem zu 100% zufrieden. Bei dem einen gibt es keine Ordner, ja? Bei dem einen gibt es keine richtige Wiedervorlage. Also ich meine, alles ist so ein bisschen defizitär. Und ich habe auch schon, es gab so, ich glaube, hieß das Human oder so? Also es gibt so fancy E-Mail-Programme aus den USA, die sehr intuitiv sein sollen, aber selbst die, ich habe $20 oder so monatlich dafür gezahlt und selbst das deckte halt nicht meine Bedürfnisse ab. Also ich glaube, da ist immer Raum, um Dinge zu verbessern und insbesondere mit künstlicher Intelligenz wird das viel einfacher werden.
Kann ich mir den E-Mail-Programm auf jeden Fall unterschreiben? Also ja. geht mir genauso
Warum
mit
Warum gibt es da keins? Das ist alles Kalender, das ist das Gleiche.
Ja, und ich würde bei E-Mail sogar sagen, ohne jetzt Werbung für den eigenen Konzern zu machen, wenn ich mir jetzt GMX gegenüber Gmail angucke, finde ich persönlich intuitiver. Von daher, also wir haben in Deutschland ja auch mit den Kollegen von GMX und Web.de einen sehr hohen Marktanteil, aber halt auch nur hier. Und auch da ist sicherlich Luft nach oben. Zum Schluss vielleicht der Blick in die Glaskugel. Wie gesagt, wir diskutieren heute hier noch, haben den ganzen Tag diskutieren noch weiter über digitale Souveränität. Werden wir in 5 Jahren in Deutschland, in Europa ein Stück souveräner sein als heute?
Ich denke schon. Also ich denke einfach, weil ich unser Potenzial sehe. Wenn man in die USA schaut, da ist sehr viel, in der Bildung sind sehr große Löcher. Momentan ist es so, dass in den USA laut einer OECD-Studie jeder dritte erwachsene Amerikaner nur lesen und schreiben kann wie ein 10-jähriges Kind. So, das heißt, wir schaffen es in Deutschland immerhin, unsere breite Masse sehr gut zu bilden und auszubilden. Und ich denke, wenn das so weitergeht, ist das unser größtes Asset. Also die neueste Generation ist definitiv das Wertvollste, was wir haben. Wir müssen die weiter fördern und weiterbringen. Aber ich will sagen, die werden es richten, aber da steckt auf jeden Fall viel mehr Potenzial noch drin. Und wir haben eben nicht diese wahnsinnig polarisierte, gespaltene Gesellschaft, die an anderen Stellen ist. Und ich glaube, das ist sehr viel wert, ehrlich gesagt. Und auch, dass unsere Demokratie relativ stabil ist, ne? dass wir es schaffen, gute, freie Universitäten zu haben. Also deswegen denke ich schon, das wird nur ein Stück Arbeit kosten. Und es wird auch, wir brauchen halt Investitionen von staatlicher Seite und viel Support an vielen Stellen. Aber die Chance ist auf jeden Fall da.
Vielen Dank, Elisabeth Lorange.